Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter einen Abschnitt stellen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 8, die Verse 1 bis 15. 2. Korinther, Kapitel 8, Abvers 1. Wir werden unsere Reihe fortsetzen über das Thema Geld und beschäftigen uns heute mit der Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Ein Gottes lebendiges Wort. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig, und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns, durch den Willen Gottes. So dass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich gebe hierin einen Rat. Es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt. Dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht aus dem, was ihr habt. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat. Nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, meine Frau und ich, wir haben kurz vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Und praktischerweise hatten den Weihnachtsbaumständer dazu die Vorbesitzer unseres Hauses dagelassen. Ich dachte mir, perfekt, brauche ich nicht selber einen zu kaufen. Und dann habe ich ganz gespannt versucht, wie der funktioniert. Und der hat wirklich top funktioniert. Und der Weihnachtsbaum stand. Und als nächstes beschloss ich, den Weihnachtsbaum zu gießen. Meine Frau meinte, das ist nicht nötig, dass man Weihnachtsbäume gießt. Ich war davon überzeugt, doch, man muss Weihnachtsbäume gießen. Und um damit aller Welt zu beweisen, dass man Weihnachtsbäume tatsächlich gießen muss, bin ich unter den Weihnachtsbaum gekrabbelt und habe ihn gegossen. Und ich goss und goss und goss. Und ich dachte mir noch, es scheint da wirklich ordentlich was reinzugehen. Ja, und ich dachte, oh, also da sieht man dran, man muss Weihnachtsbäume wirklich gießen. Aber blöderweise habe ich irgendwann so ein kleines Rinnsal auf dem Boden festgestellt. Und dieses Rinnsal blieb kein Rinnsal, sondern irgendwann entstand eine riesige Pfütze. Und ich brachte dann mindestens eine Viertelstunde damit zu, das ganze Wasser wieder wegzuwischen. Vermutlich waren um die 90% des Wassers, was ich da reingegossen habe, wieder übergeflossen. Und als ich dann nach ein paar Tagen gedacht habe, ich gieße den Weihnachtsbaum nochmal, da habe ich das dann wesentlich vorsichtiger gemacht. Wasser, das überfließt. Ja, das Beispiel zeigt, normalerweise in unserem Alltag mögen wir es nicht, wenn Wasser überfließt. Wasser oder irgendwelche Flüssigkeiten, die sollen bitte schön da drin bleiben, wo wir sie hingetan haben. Aber heute Morgen lesen wir von Menschen, die überfließen, im übertragenen Sinne. Es geht hier nicht um Wasser, was überfließt, sondern es geht um Gottes Gnade, die ihnen geschenkt ist. Und sie ist ihnen so reichlich geschenkt, so viel davon, dass sie davor überfließen. Und dieses Überfließen, ist ein positives Überfließen. Dieses Überfließen zeigte sich dadurch, dass diese Menschen andere Menschen mit ihrem Geld und Besitz unterstützten, dass sie im Reich Gottes gaben. Wir lernen heute in dieser Predigt von Menschen, die von Gottes Gnade so erfasst sind, dass sie überfließen und gnädig und großzügig zu anderen Menschen sind. Und das ist mein Thema für heute, wie Gottes Gnade überfließende Geberschaft. Wir wollen uns drei Dinge anschauen. Erstens, durch Gottes Gnade wird geben, erstens zu mehr als deiner Pflicht. Zweitens, durch Gottes Gnade wird geben zu mehr als nur deiner Geldzahlung. Und drittens, durch Gottes Gnade wird geben zu mehr als nur deiner Angelegenheit. Wie Gottes Gnade überfließende Geberschaft, durch Gottes Gnade wird geben zu mehr als nur deiner Pflicht, zu mehr als nur deiner Geldzahlung und zu mehr als nur deiner Angelegenheit. Menschen, die überfließen. Dieser Gedanke durchzieht den ganzen Abschnitt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass in der Schlachter 2000 Übersetzung das oft ein bisschen unterschiedlich übersetzt ist, dieses Wort, sodass es uns bei der deutschen Übersetzung gar nicht so auffällt. Aber es ist in allen Fällen, fast allen Fällen hier, immer dasselbe Wort. Schaut gerne nochmal mit rein. Ich lese nochmal ein paar Verse aus dem Abschnitt und ich benutze immer das Wort überfließen. Zum Beispiel Vers 2. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit überfließen lassen. Oder Vers 7. Aber wie ihr in allem überfließt, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch überfließen. Und schließlich taucht das Wort Überfluss in den Versen 13 bis 15 dreimal auf. Ich denke, es ist klar, es geht hier um Menschen, die überfließen, weil Gott sie überfließend mit seiner Gnade beschenkt hat. Und es ist mein Gebet, dass Gott diese Predigt gebraucht, um uns zu einer Gemeinde von überfließenden Menschen zu machen. Aber was genau bewirkt eigentlich Gottes Gnade im Leben von uns Menschen? Das Erste, was wir sehen, ist, die Gnade Gottes sorgt dafür, dass wir nicht nur aus Pflichtgefühl herausgeben. Das ist mein erster Punkt. Durch Gottes Gnade wird geben zu mehr als nur deiner Pflicht. Paulus schreibt diesen Abschnitt an die Gemeinde in Korinth. Und wer sich schon mal mit den Korintherbriefen beschäftigt hat, der weiß, das Verhältnis zwischen Paulus und den Korinthern war, sagen wir mal, angespannt. In beiden Briefen muss Paulus sehr viel kritisieren an der Gemeinde. Und er weiß, dass zumindest Teile der Gemeinde ihn sehr, sehr skeptisch sehen. Sie sind nicht überzeugt von Paulus. Das bedeutet auch für Paulus, immer wenn er einen Brief geschrieben hat, dann war das eine sehr heikle Angelegenheit. Und trotzdem wagt Paulus es hier in Kapitel 8 des 2. Korintherbriefs, die Korinther darum zu bitten, eine Spendenaktion für die Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Die Gegend um Jerusalem, die hatte damals immer wieder mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Es ging der Gemeinde wirtschaftlich schlecht. Und andererseits war die christliche Gemeinde in der Hauptstadt der Juden natürlich irgendwo mitten in der Höhle des Löwen. Ja, von all den christlichen Gemeinden im Römischen Reich damals hatte es die Gemeinde in Jerusalem besonders schwer. Und Paulus wollte diese Gemeinde besuchen und ihnen Geld mitbringen. Und dieses Geld wollte er eben vorher in den verschiedenen Gemeinden, die er besuchte, sammeln. Auch in Korinth. Und Korinth war ungefähr das Gegenteil von Jerusalem. Keine arme Stadt, sondern eine sehr reiche Stadt. Wirtschaftlich pulsierend. Und deswegen bittet Paulus sie ausführlich in diesem Abschnitt darum, die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Interessanterweise befiehlt er es ihnen aber nicht. Er schreibt am Ende von Vers 7, so möge auch dieses Liebeswerk, ja gemeint ist das Geld, was sie spenden werden, bei euch reichlich ausfallen. Er wünscht sich das und dann sagt er, ich sage das nicht als Gebot. Nicht als Gebot. Paulus befiehlt es also den Korinthern nicht, könnte er machen als Apostel, sondern er bittet sie darum. Warum? Manche Christen haben das so ausgelegt und haben gesagt, schau mal, im alten Bund war geben ein Gebot. Stichwort der Zehnte. Aber im neuen Bund ist es einfach ganz und gar freiwillig. Da kannst du es halten, wie du möchtest. Schließlich schreibt Paulus ja hier in Vers 8, ich sage das nicht als Gebot. Früher war es Pflicht, im Alten Testament, jetzt im Neuen Testament ist es ganz und gar freibleibend. Das Problem ist nur, wenn man das so versteht, Paulus ist an anderen Stellen sehr viel deutlicher. Und er macht dort klar, dass es sehr wohl auch im neuen Bund eine Pflicht ist, für das Reich Gottes zu geben. In Römer Kapitel 15, ab Vers 26, schreibt Paulus der Gemeinde in Rom. Wir haben das eben gelesen. Und er sagt dort, es ist eine Pflicht, für die Gemeinde in Jerusalem zu geben. Ich lese nochmal Römer 15, ab Vers 26. Da heißt es, es hat nämlich den griechischen Gemeinden, also darunter auch der Gemeinde in Korinth, gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen, jetzt, und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Der Paulus schreibt den Römern also, dass man es schuldig ist und die Pflicht hat, sich an der Sammlung zu beteiligen. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum ist Paulus zu den Römern so direkt und zu den Korinthern nicht? Genau weiß ich es nicht, aber ich vermute, dass es zwei Gründe dafür gibt. Der erste Grund ist das Verhältnis zwischen den Korinthern und Paulus. Ich habe schon gesagt, es war schwierig. Es bedeutet zwar nicht, dass Paulus in seinen Predigten oder in seinen Briefen hier um den heißen Brei herumredet oder die Korinther immer schön in Watte packt, aber er verwendet trotzdem sehr viel Zeit darauf, immer wieder auf die Beziehung einzugehen und an dieser Beziehung zu arbeiten. Wieder und wieder erwähnt Paulus, wie sehr er die Korinther schätzt und wie sehr ihn die gestörte Beziehung stört. Gut möglich, dass er gerade deswegen hier nicht von Pflicht spricht, sondern die Korinther eben auf einem anderen Weg zum Geben motivieren will. Aber es gibt noch einen zweiten und wichtigeren Grund, warum Paulus hier kein Gebot gibt und nicht von der Pflicht des Gebens spricht. Er möchte nicht, dass die Korinther in erster Linie geben, weil sie müssen. Er möchte, dass die Korinther in erster Linie geben, weil sie überfließen. Ja, die Korinther sind verpflichtet zu geben, aber sie sollen nicht so sehr aus Pflichtgefühl geben, sondern weil sie wollen. Oder noch deutlicher formuliert, weil sie gar nicht anders können. Und wie versucht Paulus jetzt bei den Korinthern dieses Wollen, dieses Überfließen in den Korinthern zu bewirken? Als erstes erzählt er ihnen einfach nur von den Gemeinden in Mazedonien. Korinth, das liegt im Süden von Griechenland in einer Gegend, die man damals Achaia nannte. Mazedonien heißt die Gegend im Norden Griechenlands. Also er schreibt den Gemeinden im Süden jetzt in Korinth über die Gemeinden im Norden. Und von diesen Gemeinden oben im Norden erzählt Paulus gleich ab Vers 1. Ich lese nochmal ab Vers 1 einige Verse und achtet mal darauf, wie Paulus die Gemeinden in Mazedonien hier beschreibt. Er sagt, wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit überfließen lassen. Denn nach ihrem Vermögen, ja ich bezeuge es über ihr Vermögen hinaus, waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Wir lesen hier, dass es den Gemeinden in Mazedonien schlecht ging. Dass sie geprüft wurden, Vers 2. Wir wissen nicht, was das genau war, aber sie durchlebten definitiv eine schwere, eine harte Zeit. Dazu kam, sie waren arm. Auch das sehen wir in Vers 2. Und trotzdem, sagt Paulus, waren sie unfassbar freigebig. Sie haben mehr für das Jerusalem-Sammelprojekt gegeben, als es eigentlich angemessen gewesen wäre. Vers 3. Und als Paulus anscheinend sogar zurückhaltend war und gesagt hat, das ist zu viel, das will ich eigentlich gar nicht annehmen, da drängten sie ihn, das Geld trotzdem zu nehmen. Vers 4. Paulus geht jetzt so vor, dass er den Korinthern dieses Beispiel der Mazedonier vor Augen malt. Schaut mal, denen geht es schlecht und die haben fast nichts. Die haben so viel gegeben. Ihr seid reich. Wie sieht's bei euch aus? Vers 8. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer, gemeint die Mazedonier, auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. In anderen Worten, Paulus sagt, euer Geben ist ein Hinweis auf eure Gottesbeziehung. Ja, diese Gottesbeziehung nennt Paulus hier die Echtheit eurer Liebe in Vers 8. Und er sagt, die Mazedonier haben diese Probe bestanden, mehr als bestanden. Aber wie sieht es bei euch Korinthern aus? Kurz gesagt, Paulus wählt nicht den Weg des Gebots, sondern den Weg, ein positives Beispiel zu erzählen, um die Korinther zum Geben zu motivieren. Ist es heute in der Zeit des Neuen Bundes eine Pflicht, für das Reich Gottes zu geben? Ja, das sagt Paulus eindeutig in Römer 15. Aber hier in 2. Korinther 8 zeigt uns Gottes Wort, dass es eben viel mehr als eine Pflicht ist. Wie bei den Mazedoniern soll unsere Freude über Gottes Gnade so sehr überfließen, dass es sich in unserem Leben auswirkt. Eben auch auf unseren Geldbeutel. Und Paulus wird dabei sehr konkret. Ja, wir Menschen sind ja, ich sage das öfter, die Meister des Müsstemal. Ja, da geht es in einer Predigt um Beten, da geht es mir oft so. Und ich höre mir das an und denke, genau, der hat recht. Der hat echt recht. Ich müsste mal mehr beten. Und es geht um Gastfreundschaft. Ich müsste mal mehr Leute einladen oder eben um Geld geben. Ich müsste mal meinen Dauerauftrag anpassen. Aber wir bleiben viel zu oft bei müsste mal stehen. Ich sag's öfter, der Teufel liebt unsere müsste mals. Und die Bibel sagt, sei kein müsste mal Christ, sondern ein ich zieh das durch Christ. In allen Bereichen deiner Nachfolge. Paulus schreibt das hier auch ganz konkret an die Korinther, Vers 10. Er sagt, und ich gebe hierin einen Rat, es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt, dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht aus dem, was ihr habt. Zugegeben, als ich das gelesen habe, war ich ein bisschen verwirrt. Aber was Paulus hier sagt ist, er sagt, liebe Korinther, schon vor einem Jahr hattet ihr euch ja fest vorgenommen, etwas für die Sammlung für Jerusalem zu geben. Er sagt jetzt, jetzt macht aus diesem Vorhaben, was ihr schon vor einem Jahr hattet, auch eine wirkliche Tat. Bleibt nicht beim müsste mal stehen, sondern setzt euren Plan, den ihr euch gefasst habt vor einem Jahr, jetzt wirklich in die Tat um. Beteiligt euch aktiv an der Geldsammlung für Jerusalem. Und zwar nicht so sehr aus Pflichtgefühl, sondern vor allem, weil ihr von Gottes Gnade überfließt. Apropos Geldzahlung. Darum geht es ja hier die ganze Zeit. Geld für die Gemeinde in Jerusalem. Aber das Interessante ist, wenn wir genau schauen, geht es um Geld. Aber es geht um viel mehr als Geld. Das ist mein zweiter Punkt. Durch Gottes Gnade wird Geben zu mehr als nur deiner Geldzahlung. Im gesamten Abschnitt verwendet Paulus an keiner Stelle das Wort Geld. Aber durch viele andere Begriffe, die er verwendet, wird deutlich, dass es genau darum geht. Vers 2, Schätze ihrer Freigebigkeit. Vers 3, Vermögen. Hören wir von einer Liebesgabe und einem Liebeswerk und so weiter. Die Gemeinden in Jerusalem litten tatsächlich darunter, dass sie zu wenig Geld hatten. Materielle Armut. Und die große Frage ist ja, wie viel sollten eigentlich die Korinther geben? Paulus antwortet auf diese Frage in Vers 12. Er sagt, denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. In anderen Worten, Leute, die mehr haben, können mehr geben, Leute, die weniger haben, können weniger geben. Und das ist für die Leute, die mehr haben, kein Grund, irgendwie stolz zu werden. Und das ist für die Leute, die weniger haben, kein Grund, sich zu denken, oh wei, oder sich schlecht zu fühlen. Jesus machte dieses Prinzip im Tempel seinen Jüngern ganz praktisch deutlich. Auch das haben wir eben gelesen. Da gab zunächst ein Gesetzesgelehrter sehr viel Geld in die Kiste. Und schließlich eine arme Witwe nur 2 Münzen. Aber Jesus setzt das ins Verhältnis zueinander und sagt dann, diese Frau, die eigentlich viel weniger gegeben hat, die hat viel mehr gegeben. Es war nämlich alles, was sie hatte zum Leben. Das Prinzip ist, wohlhabendere Leute geben mehr, Leute mit weniger Geld weniger. Aber ehrlich gesagt, das beantwortet doch für uns immer noch nicht genau die Frage, wie viel wir jetzt ganz konkret geben sollen. Oder damals für die Korinther, wie viel sollen sie denn jetzt geben? Und tatsächlich gibt uns unser Abschnitt, gibt uns das ganze Neue Testament keine Anweisung. Und genau aus diesem Grund haben wir letzten Sonntag ausführlich über den Zehnten nachgedacht. Und wir haben gesehen, dass er auch heute noch ein guter Richtwert für das eigene Geben ist. Zumindest als Startpunkt des eigenen Gebens. Wenn ihr nicht da wart, ermutige ich euch, diese Predigt nachzuhören. 10% unserer Einkünfte als Richtwert des Gebens, abgeleitet für heute aus dem Alten Testament. Wir haben dann beim letzten Mal auch gesehen, andere Prinzipien aus dem Alten Testament, die überträgt Paulus tatsächlich direkt auf heute. Zum Beispiel das Prinzip der Erstlinge. Bereits im ersten Korintherbrief, in Kapitel 16, hatte er den Korinthern geschrieben, an jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück. Damals haben die Leute, die meisten, das Geld wöchentlich bekommen. Heute bekommen wir es meistens monatlich. Von daher ist es sinnvoll, am Anfang des Monats etwas zurückzulegen. Das Entscheidende ist, im Alten Testament und im Neuen Testament dann etwas zu geben, wenn das Geld frisch da ist. Nicht am Ende zu gucken, wie viel noch da ist. Aber nochmal zurück zu unserer Frage. Warum nennt uns Paulus keinen konkreten Betrag? Und ich glaube, der Grund ist derselbe, wie der Grund, warum er den Korinthern kein Gebot gibt zu geben. Denn würde er ein Gebot geben oder würde er einen konkreten Geldbetrag nennen, dann birgt das folgende Gefahr. Wir Menschen sind dann geneigt, uns herauszukaufen. So etwas zu denken wie, okay Gott, du sagst 10%, mach ich. Es ist meine Pflicht, mach ich. Und dann zu denken als nächsten Schritt, jetzt habe ich ja meine Schuldigkeit getan, 10% gehören Gott, super, der Rest gehört jetzt aber mir. Und weißt du, genau das ist der Fehler. Du kannst Gott nicht mit 10% abspeisen, auch nicht mit 20 oder 50 oder 90. Was Gott möchte, ist dein ganzes Leben. Propheten Micha kritisiert Gott mal die Israeliten dafür, dass sie mit ihm so eine Art Deal machen wollen. Sie kommen tatsächlich vor Gott und fragen ihn, Gott, was muss ich eigentlich machen, damit du meine Sünde wegnimmst? Was möchtest du? Wie viele Opfer willst du, Gott? Wir wären sogar bereit, unsere erstgeborenen Kinder zu geben. Aber Gott ist sehr hart. Er sagt zu ihnen, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. In anderen Worten, Gott will nicht, dass wir mit ihm einen Deal machen. Er will nicht, dass wir uns im übertragenen Sinne bei ihm rauskaufen, nach dem Motto, okay Gott, dann kriegst du 10%, aber dann lässt du mich bitte schön in Ruhe. Gott will dein ganzes Leben. Er will die gelebte, aktive Bundesbeziehung zu uns und mit uns. Demütig wandeln mit unserem Gott, nennt er das hier durch den Propheten Micha. Nicht irgendwelche Deals mit einem religiösen Geschäftspartner. Ich gebe dir Geld und du gibst mir Vergebung. Stellt euch folgendes Gespräch vor zwischen mir und meiner Frau. Ja, es ist Sonntagabend. Wir sitzen auf dem Sofa und wir reden über die kommende Woche. Und ich sage, Schatz, du kriegst diese Woche 2 Stunden Aufmerksamkeit von mir. 5 Stunden nehme ich die Kinder und von meinem verdienten Geld darfst du 300 Euro ausgeben. Der Rest ist meine Zeit und mein Geld, okay? Ich gucke mich wenig begeistert an und ich sage, okay, okay, kein Stress, Schatz, sagen wir 3 Stunden Aufmerksamkeit für dich, 6 Stunden nehme ich die Kinder und 400 Euro darfst du ausgeben. Der Rest ist dann meine Zeit. Meine Frau guckt immer noch nicht begeistert Und ärgerlich frage ich, was ist denn los mit dir? Willst du etwa noch mehr? Das Gespräch klingt absurd, oder? Keine Angst, solche Gespräche gibt es bei uns zu Hause nicht. Aber obwohl es so absurd ist, und ihr lacht jetzt, in einer Ehe so zu denken oder so miteinander zu reden, leben wir oft unsere Gottesbeziehung genau so. Wir leben nicht wirklich die Beziehung mit Gott, wir versuchen Deals mit ihm zu machen. Gott, dein Segen und deine Vergebung, und ich möchte ja schon mal in den Himmel kommen, und ich gebe dir dafür eben das und das. Und wisst ihr, genau das ist der Grund, warum Paulus so begeistert ist von den Mazedoniern. Die hatten nämlich eine Sache verstanden. Es geht Gott gar nicht in erster Linie um unser Geld. Gott, wenn er wollen würde, könnte er auf Jerusalem einfach Geld regnen lassen. Könnte er machen. Es geht ihm vor allem um unser Herz. Es geht ihm um unser ganzes Leben. Schaut mal rein, Vers 5. Da schreibt Paulus, man überliest das vielleicht schnell. Und sie, die Mazedonier, gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern, schreibt nicht, sie gaben mehr, sondern er schreibt, sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Sich selbst gaben sie hin. Ich weiß nicht, wie das aussah, aber Fakt ist, bevor die Mazedonier Geld gaben, widmeten sie sich als Menschen, als ganze Menschen aufs neue Gott. Und sie sagten zu ihm, Herr, unser ganzes Leben, unser ganzes Sein, alles, was wir sind und haben, gehört dir. Wir wollen ganz für dich leben. Und erst aus dieser Haltung heraus gaben sie dann weit mehr, als Paulus erwartet hatte. Ja, auch die ersten Christen, von denen wir in Apostelgeschichte 2 bis 4 lesen, sie waren radikal. Sie sagten damals, wir teilen all unser Geld, was wir haben, teilen wir untereinander auf. Auch das ist kein Gebot. Ja, es gibt keine andere Gemeinde im gesamten Neuen Testament, die das dann auch so macht. Es war ein Weg, wie die ersten Christen die Tatsache lebten, dass Gott unser ganzes Leben möchte. Der Punkt ist, unser Geben soll Teil der Beziehung werden, die wir mit Gott haben. Kein Geldbetrag, mit dem wir uns aus der Beziehung rauskaufen. Und genau deswegen spricht die Bibel beim Geldgeben so oft von willig oder freiwillig. Und ich vermute, dass das der Grund ist, warum Paulus hier kein Gebot gibt und auch keinen konkreten Betrag nennt. Er möchte, dass wir in der gelebten Beziehung mit Gott vor Freude und Dankbarkeit über seine Gnade überfließen. Geben ist also ein wichtiger Teil deiner Gottesbeziehung, aber es ist viel mehr als das. Das werden wir jetzt auch im dritten Punkt sehen, denn es geht beim Geben auch um andere, nicht nur um dich. Ein dritter Punkt, durch Gottes Gnade wird Geben zu mehr als nur deiner Angelegenheit. Dein Geben, das dient anderen, vor allem auf zwei Arten. Zum einen ist dein Geben Vorbild für andere beim Geben. Ja, das ist ja der Gedanke, der den gesamten Abschnitt durchzieht. Paulus möchte, dass die Korinther geben und berichtet deswegen von den Mazedoniern, die überfließend gegeben haben. Vers 1 fängt er ja schon so an. Wir wollen euch aber, ihr Brüder in Korinth, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Prinzip des Vorbilds vor allem bei den Korinthern wirklich gut funktioniert hat. Korinth war nämlich ein sehr sportbegeisterte Stadt. Paulus verwendet immer wieder Bilder aus dem Sport, um die Korinther zur Nachfolge zu motivieren. Ja, zum Beispiel das Bild eines Wettlaufs, Nachfolge als Wettlauf. Und er sagt hier, die armen Mazedonier haben so viel gegeben, ihr seid nicht arm, sondern reich. Jetzt überlegt mal, was das für euch bedeutet. Ja, als reiche Gemeinde in der Tabelle des Gebens jetzt einen Platz hinter den Mazedoniern zu landen, das geht für eine sportbegeisterte Gemeinde nicht. Und auf diese Weise wurden die Mazedonier ein Ansporn für die Korinther. Natürlich für die Korinther, aber als Teil von Gottes Wort wurden die Mazedonier auch zu einem Ansporn für Christen über die Jahrhunderte. Ich weiß nicht, wie oft der Heilige Geist diesen Abschnitt verwendet hat, um Menschen zum Geben zu motivieren. Das wird sehr oft gewesen sein. Und ich denke mir, auch unser Geben kann ein Vorbild sein für andere. Natürlich heißt das nicht, dass man durch die Gemeinde läuft und allen erzählt, wie viel man gibt und sich dabei möglichst noch selbst auf die Schultern klopft. Ich denke, das ist uns allen klar. Aber es ist durchaus nicht verkehrt, mal in einem Gespräch zu sagen, sowas wie, ich oder wir haben uns dieses Jahr entschlossen, mal Missionar XY zu unterstützen. Der hat Bedarf, der macht gute Arbeit. Überlegt dir oder überlegt euch doch mal, ob ihr nicht mitmachen wollt. Oder um es im Bild des Paulus zu sagen, überfließende Menschen bringen andere Menschen zum Überfließen. Dein Geben soll auch Vorbild sein für das Geben anderer. Aber es soll nicht nur Vorbild sein, sondern es versorgt natürlich auch konkret andere Menschen. Das ist der zweite und sehr logische Weg, wie dein Geben anderen nützt. Aber auch wenn es so logisch ist, vielleicht verlieren wir das manchmal aus dem Blick und denken, während wir geben oder überweisen oder wie auch immer, nur daran, dass jetzt das Geld eben nicht mehr da ist, was wir vorher hatten. Aber weißt du, das Schöne ist doch, das Geld bekommt jemand, der davon Dinge kauft, die er braucht, über die er sich freut, die er genießt. Und Paulus beschreibt diesen Punkt der Versorgung. Das Geld ist nicht nur weg, sondern es haben jetzt andere, die es brauchen, ab Vers 13. Er sagt, nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Es geht um einen Ausgleich. Wer genug hat, gibt anderen, die nicht genug haben. Vielleicht, sagt Paulus, ist es ja irgendwann auch mal andersrum. Und dann soll das Ganze auch andersrum laufen. Es gab jetzt immer wieder Menschen, die haben das gelesen und die haben gesagt, schau doch mal hier, die Bibel an dieser Stelle und an anderen Stellen ist sozialistisch. Schau doch mal, der Sozialismus will, dass alle Menschen gleich viel haben, Ausgleich und so. Paulus fordert das auch. Christentum und Sozialismus, das passe doch perfekt zusammen. Das könnte man doch super verbinden. Aber das ist Unsinn. Der Sozialismus ist nämlich eine antichristliche Ideologie, erdacht von Karl Marx, der ein ganz, ganz großer Gegner des Christentums war. Ja, wenn wir vordergründig gucken, dann mag es Ähnlichkeiten geben, aber vor allem gibt es riesige Unterschiede. Denn der Sozialismus zwingt die Menschen, allen Überfluss abzugeben. Paulus spricht hier von Willigkeit und Freiwilligkeit. Und außerdem geht es der Bibel nicht darum, dass danach alle gleich viel haben oder gleich sind. Es geht darum, dass die, die Not haben, genug haben oder die, die im Reich Gottes arbeiten, versorgt werden. Es wird in der Gemeinde immer Reichere und Ärmere geben und das ist von Gott so gewollt. Der Sozialismus zwingt Menschen, den eigenen Besitz aufzugeben, um dadurch das Paradies auf Erden zu errichten, weil es über diese Erde hinaus nichts gibt. Gott ermutigt uns, anderen zu geben, um sich selbst einen Schatz für die zukünftige perfekte Welt zu schaffen, die eines Tages ganz sicher kommen wird. Der Sozialismus passt nicht zum Christentum. Der Sozialismus ist der Feind oder ein Feind unseres Glaubens. Und doch dient unser Geben natürlich anderen. Wir haben gesehen, als Vorbild und als Versorgung. Aber die Motivation dahinter, was uns zum Überfließen bringt, ist die Gnade unseres Königs. Der König, der sich selbst gegeben hat, um andere, nämlich dich und mich, reich zu machen. Und deswegen schreibt Paulus in der Mitte unseres Abschnitts von diesem König und er sagt in Vers 9, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jetzt ist hier, dass Paulus den Korinthern vor Augen malt, es war diese Gnade, die Mazedonier motivierte zu geben. Und dieselbe Gnade, die soll die Korinther motivieren. Und genau dieselbe Gnade soll dich und mich motivieren. Jesus gab all seinen Reichtum auf, damit du reich wirst. Er wurde arm für dich, damit du deine Armut los wirst. Und natürlich ist das im geistlichen Sinn gemeint. Jesus hat uns kein Geld geschenkt, sondern Vergebung der Sünden. Einheit, Gemeinschaft mit ihm selbst, das ewige Leben, eine perfekte Zukunft in alle Ewigkeit. Dinge, die viel wertvoller sind als alles Geld der Welt. Weil kein Geld der Welt diese Dinge kaufen kann und weil das Geld dieser Welt vergänglich ist. Diese Dinge sind ewig. Und dabei ist diese Gnade, die Gott uns schenkt, nicht einfach nur abstrakt irgendwo da im Himmel. Wir vertrösten uns nicht einfach nur auf das, was mal kommt. In Vers 7 erinnert Paulus die Korinther daran, wie viel sie von der Gnade Gottes bereits ganz konkret jetzt und heute in ihrem Leben erfahren haben. Die Korinther waren eine Gemeinde, die lebten teilweise ein unmoralisches, chaotisches Leben. Aber auf der anderen Seite hatte Gott in seiner Gnade sie mit vielen Geistesgaben beschenkt. Und daran erinnert Paulus sie, Vers 7. Aber wie ihr, Korinther, in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt. Die Korinther waren schon reich von Gott beschenkt worden. Mit Glauben, mit dem Wort, mit der Erkenntnis, mit allem Eifer und mit Liebe. Die Korinther waren reich beschenkt worden, die Mazedonier waren reich beschenkt worden. Und wenn man das hier so oberflächlich liest, dann könnte man ja denken, die Korinther sollen noch geben, aber die Mazedonier, also die sind ja schon wirklich ganz oben dabei. Das sind die Superchristen. Vielleicht sogar so eine Art geistliche Streber. Aber schaut mal, was Paulus in Vers 1 schreibt. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Ihr Paulus sagt, selbst das überfließende Geben der Mazedonier ist Gnade Gottes. Er schreibt nicht, hey, schaut mal die tollen Mazedonier. Er schreibt, schaut mal die geniale Gnade Gottes an, wie sie im Leben der Mazedonier sichtbar wurde. Das ist ein Riesenunterschied. Dass die Mazedonier überhaupt so freigebig waren, das war ein Geschenk der Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes, die sich im Kern darin äußert, dass Jesus arm wurde, damit wir reich werden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bilder kennt, vielleicht aus dem Fernsehen. Es ist eine superreiche Person, die besucht in einem Entwicklungsland ein Elendsviertel. Schaut sich so alles an, streichelt ein paar Kinderköpfe. Aber vor allem unterhält sie sich mit Verantwortlichen darüber, welche Sozialprojekte man in diesem Elendsviertel unterstützen könnte. Und dann fließen irgendwann Millionen von Dollar oder Euro in irgendwelche Projekte, die das Leben der Menschen zumindest ein bisschen erträglicher machen sollen. Weißt du, es ist gut, dass es solche Menschen gibt. Aber stellt euch mal vor, da ist, sagen wir, eine Milliardärin und die geht in so ein Elendsviertel und betritt die völlig abgeranzte Blechhütte einer alleinerziehenden Frau. Sie hat 5 kleine Kinder, der Vater ist längst über alle Berge. Die Frau schaut hoffnungsvoll, ob diese Weise ihr vielleicht ein paar Scheine gibt. Aber die Milliardärin, die sagt nur, hier ist ein Flugticket für dich und deine Kinder. Es geht in mein Heimatland. Hier sind die Schlüssel zu meiner Villa. Hier sind meine Bankkarten. Du fliegst jetzt in mein Heimatland und ziehst bei mir ein. Und ich wohne jetzt hier. Wir tauschen einfach mal unser Leben. Ich vermute, so etwas gab es noch nie. Und wenn, würden wir die Geschichte vermutlich nicht glauben, weil sie so absurd ist. Aber weißt du, das, genau das, nur in ganz groß, hat Jesus getan. Als er für dich arm wurde, damit du durch seine Armut reich wirst. Der Reichtum der Gnade Jesu floss auf dich. Und genau das ist es, was du inhalieren sollst. Damit du selbst überfließt. Nicht so im negativen Sinn wie bei unserem Weihnachtsbaumständer, sondern im positiven Sinn, weil Gottes Gnade viel zu groß für dich alleine ist. Es ist eine Gnade, die dich dazu bringt, überfließend zu geben. Und zwar nicht nur aus Pflicht, sondern aus Freude. Es ist eine Gnade, die dich dazu motiviert, überfließend zu geben. Nicht nur Geld, sondern dich selbst. Und es ist eine Gnade, die dich nicht nur an dich selbst denken lässt, sondern vor allem an andere. Amen.